Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 167, dem bunten Blumenstrauß aus Branchennachrichten von eurem Podcast Onkel Sebastian. Diesmal gibt es wieder eine schöne Mischung aus Wirtschaft, Krise, Hoffnung und Kuriositäten. Da endet die Embracer-Story in der freiwilligen Aufspaltung des Konzerns in drei Teile. Da stellt sich raus, dass Take-Two nicht nur viele Leute entlässt, sondern auch gleich zwei Studios schließt und das hauseigene Indie-Label krass zurechtstutzt. Da warten Spieler seit einem Jahr auf den Bonusinhalt der Premium-Version eines groß angekündigten Spiels. Vergeblich. Da macht Remedy immer noch keinen Gewinn mit Alan Wake 2. Da werden Entwickler um den Source-Code ihres Spiels beraubt und da wird ein Mann verhaftet, der mit modifizierten Pokémon-Safe-Games gehandelt hat. Es ist echt immer was los in dieser Branche und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Finale der Umstrukturierung. Embracer-Konzern wird aufgespaltet. Mit dem Verkauf von Gearbox vor einigen Wochen war der selbstauferlegte harte Sparkurs des kriselnden Embracer-Konzerns ja eigentlich vorbei. So war die offizielle Ansage. Doch am 22. April folgte das überraschende Finale, sozusagen die Post-Credits-Szene. Der schwedische Publishing-Gigant erklärte, dass man den Konzern in drei eigenständige Aktiengesellschaften umwandeln wolle. Konkret werden dann folgende drei Unternehmen entstehen. Zuerst die Asmodee Group oder die Asmodee Gruppe, ein Publisher und Vertrieb für Brettspiele auf der ganzen Welt mit zahlreichen Hausstudios und einem dicken Markenkatalog, machte im Dezember 2023 über 1,2 Milliarden Euro Jahresumsatz und sogar Gewinn. Dann wäre da noch Coffee Stain and Friends, ein weniger scharf abgegrenztes Unternehmen, wo Indie-Games, AA-Games und Free-to-Play-Spiele ihren Platz finden für PC, Konsole und Mobile. Kurzum, Coffee Stain and Friends ist der große Hersteller von allen Games abseits AAA. Hier sortiert sich dann etwa auch THQ Nordic in Wien ein. Zu den bekannteren Marken zählen Deep Rock Galactic, Wreckfest, Goat Simulator, Satisfactory und viele, viele mehr. Jahresumsatz im Dezember 2023 waren über 930 Millionen Euro. Das dritte Bruchstück des Embracer-Konzerns soll dann Middle-Earth Enterprises und Friends sein. Das soll das große AAA-Entwicklungs- und Publishing-Unternehmen für PC und Konsole werden. Da sind die ganz starken Marken und die größten Studios zu Hause, nämlich Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos Montreal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire Interactive, Vertigo Games, Warhorse Studios und 4A Games sowie einige weitere. Zu den eigenen Marken zählen Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come, Deliverance, Metro und Tomb Raider. Und den Namensgeber dürfen wir nicht vergessen, die Herr-der-Ringe-Lizenz besitzt der Laden ebenfalls. Hier wird dann übrigens auch der deutsche Publisher Plaion, ehemals bekannt als Koch Media, sein neues Zuhause finden. Jahresumsatz Ende 2023 war um die 1,2 Milliarden Euro. Embracer hat also eine relativ gleichmäßige Aufteilung des eigenen Konzerns hinbekommen. Alle drei Firmennamen sind derzeit übrigens noch Arbeitstitel. Bis zur Notierung der drei im schwedischen Karlsbad angesiedelten Firmen an der Stockholmer Börse wird es wohl auch neue, konzernigere Namen geben. Der Prozess der Firmenaufteilung wird sich bis ins Jahr 2025 erstrecken und beginnt mit der Ausgliederung dieser Asmodee-Brettspielgruppe, was aufgrund der scharfen Abgrenzung mit dem Thema sicherlich der leichteste Schritt bei der ganzen Sache ist. Alle drei Unternehmen sollen in Zukunft zwar noch kooperieren und sich etwa gegenseitig Lizenzen vermitteln, aber im Prinzip sind das fortan miteinander konkurrierende, unabhängige Marktteilnehmer, die auch ganz selbstständig entscheiden, wie sie ihre Finanzierung und Bilanzierung aufstellen und ihr Geschäft ausführen. Der bisherige Embracer-CEO Lars Wingefors bleibt allen drei Unternehmen treu, als 20%iger Anteilseigner mit 40% des Stimmrechts und demnächst dann in einer laut eigenen Aussage langfristigen, aktiven, engagierten und unterstützenden Form. Die drei neuen Unternehmen werden dann aber jeweils von anderen Leuten geführt. Und das ist schon ein krasser Schritt insgesamt. Nach Jahren der Konsolidierung folgt auf den harten Sparkurs nun gar die Aufspaltung. Das hatten wir nicht auf unseren Bingo-Karten für 2024. Embracer begründet den Schritt damit, sich so besser auf die jeweiligen Märkte und Geschäftsmodelle konzentrieren zu können und potenzielle Anteilseigner, die Unternehmen sollen ja an der Börse notiert sein, haben hier klarere Geschäftsbereiche, in die sie fortan investieren können und nicht mehr diesen einen großen Konzern, der irgendwie alles macht. Ein wenig Finanzoptimierung gibt es ebenfalls, weil Asmodee aktuell profitabel ist, übernimmt der Brettspiel-Publisher 900 Millionen Euro Schulden. Das ist schon witzig, wie schnell das jetzt alles ging. Es dauerte so ziemlich genau 11 Monate, ausgehend vom tragischen Moment dieses geplatzten Milliardendeals, der Embracer Ende Mai 2023 über Nacht in finanzielle Schieflage brachte. Dann folgten die heftigen Umstrukturierungen mit Studioschließungen, Projekteinstellungen, Massenentlassungen sowie dem Verkauf von Saber Interactive samt lauter Tochterstudios und Gearbox. Und kein Jahr später, nach diesem Vorfall, ist der Entschluss gefasst, dass es das alte Embracer bald gar nicht mehr geben wird. Dreigeteilt geht es in die Zukunft und zwei der neuen Unternehmen werden direkte Konkurrenten sein. Es wird echt nie langweilig mit den Embracer News. Bis zum Schluss nicht. Take-Two Interactive schließt Studios, kürzt Stellen bei Indie-Label. Wir hatten erst im letzten Magazin die Meldung, dass Take-Two Interactive, der Spielehersteller, der Anfang des Jahres noch tönte, man würde auch ohne Entlassungen Geld sparen, weitreichende Entlassungen ankündigte und den Stopp einiger Projekte. Gleichzeitig schlug Take-Two zu und kaufte den kriselnden Embracer-Konzern den Entwickler Gearbox samt einiger Schwesterstudios und Marken ab. Tja, ein Geben und Nehmen ist das immer. Nun gab es am 1. Mai dann noch einen Report bei Bloomberg, in dem Autor Jason Schreier berichtet, dass Take-Two außerdem noch die Schließung von Studios plant. Betroffen ist das Londoner Indie-Studio Roll7, bekannt durch die Skateboard-Plattformer-Reihe Olli Olli, sowie das Rollschuh-Arena-Spiel Rollerdome. Allesamt gute Spiele, teils ausgezeichnet, aber für Take-Two nicht gut genug. Im November 2021 kaufte Take-Twos Indie-Label Private Division das Studio, keine 3 Jahre später macht der Publisher den Laden dicht. Schreier legt hierzu eine interne Mitteilung vor, nach der die Schließung beschlossene Sache sei und die Abfindungen für die etwa 50 Angestellten werden darin geregelt. Betroffen ist außerdem Intercept Games, ein hausinternes Studio, das von Take-Two in Seattle aufgestellt wurde, um die Entwicklung von Kerbal Space Program 2 zu übernehmen, das zuvor beim Entwickler Star Theory in Entwicklung war, jedoch nicht zur Zufriedenheit des Publishers. Der Konzern hatte 2017 die Lizenz an Kerbal Space Program erworben und versuchte den zweiten Teil ohne den Originalentwickler irgendwie hinzubekommen, stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach. Star Theory scheiterte früh und wurde längst geschlossen. Intercept Games schubste das Projekt dann im Frühjahr 2023 ins Early Access für PC, sehr zur Enttäuschung der Community, die das Spiel bis heute nicht wirklich mag. Zu unfertig, nicht performant genug, einfach nicht so gut wie das Original und bis heute ist es nicht fertig, bis heute sind die Reviews eher negativ. Eine öffentliche Anzeige einer geplanten Umstrukturierung seitens Take-Two im Bundesstaat Washington zeigt nun, dass das 70 Mann starke Studio im Juni geschlossen werden soll. Beide Studios waren Teil von Private Division, dem Indie-Label des Konzerns, und da gab es laut GamesIndustry.biz ebenfalls weitreichende Entlassungen. Quellen berichten, dass der Großteil der Belegschaft in Seattle, New York, Las Vegas und München gefeuert wurde. In einer Stellungnahme gegenüber GamesIndustry.biz wiederholt Take-Two lediglich etwas Konzernsprech anlässlich der am 16. April angekündigten Entlassungen und Umstrukturierungen mit dem Hinweis, dass man keine weiteren Infos preisgeben werde und dass Private Division weiterhin Updates fürs Kerbal Space Program 2 abliefern würde und das Label sei ja eh gerade mit No Rest for the Wicked total erfolgreich und würde auch in der zweiten Jahreshälfte dieses Auenland-Spiel im Herr-der-Ringe-Universum rausbringen. Naja, da Take-Two hier die angesprochenen Studio-Schließungen und Entlassungen nicht dementiert hat, dürfte man das eigentlich als harte Bestätigung werten. Und so ist Take-Two Interactive am Ende voll im Trend mit allen anderen Spieleherstellern da draußen. Mindestens 5% der Belegschaft rausgehauen, ein paar Studios geschlossen und ein paar Projekte abgesägt, die man vor ein paar Jahren noch total toll fand. Ich bin echt gespannt, wann und wie dieser Sparkurs der gesamten Branche am Ende bei uns Verbrauchern ankommt. Andererseits scheint der Markt ja eh gerade auf die großen Hersteller zu pfeifen. Denn welcher Erfolgstitel hat das Jahr bislang? Palworld, Helldivers 2 und jetzt gerade Manorlords. Allesamt jetzt keine Produkte großer Konzerne. Nun, wie es auch kommt, die Entwicklung der Branche und des Games-Marktes dürfte weiterhin voller Überraschungen und unerwarteter Hits stecken. Deshalb ist dieses Feld ja auch so spannend. Redfall. Käufer der Deluxe-Fassung warten seit einem Jahr auf Bonusinhalte. Eine schöne kleine Story oder Beobachtung hatte die US-Website Kotaku.com am 2. Mai. An dem Tag jährte sich der Release des gefloppten Vampir-Koop-Shooters Redfall vom ja eigentlich echt hoch angesehenen Studio Arcane, bekannt für Dishonored und naja, vielleicht auch für Deathloop. Doch Redfall war eine Gurke, verbuggt, seelenlos, spaßbefreit. Ich habe das damals voller Neugier durchgespielt und es war nicht mal ein sonderlich spannender Autounfall, sondern einfach nur ein unglückliches, dröges Game Design. Ich kann mich praktisch an kein Detail erinnern, außer an meine Erleichterung, als es endlich vorbei war. Etwas, das ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte allerdings, Microsoft verkaufte damals auch eine $100 oder 100 Euro teure Fassung, die sogenannte Bite Back Edition. Die enthält neben dem üblichen Waffenskins und Outfits auch den Redfall Hero Pass mit zwei zukünftigen Spielhelden. Yay! Diese Zusatzinhalte kann man auch heute noch einzeln für das Spiel nachkaufen für 30 Euro. Tja, und wie Kotaku bemerkt, bislang gibt es keine Spur dieser versprochenen zwei neuen Spielhelden. Nicht, dass es sonderlich viele aktive Spieler gäbe, die das interessieren würde, aber dennoch, das Zeug wurde vorab verkauft. Und Xbox-Chef Phil Spencer, der hat ja damals öffentlich versprochen, dass man das Spiel weiter supporten würde, nachdem es ja zu Release so sagenhaft gefloppt ist. Der letzte größere Patch, der Game Patch 3 für Redfall, der erschien im November letzten Jahres und enthielt neben einer neuen Waffe diverse Gameplay-Verbesserungen und Bugfixes und folgendes Versprechen, Zitat, wir führen die Entwicklungen des Hero Pass weiter und freuen uns drauf, euch nächstes Jahr mehr über Redfalls neue Helden und andere Updates zu erzählen, Zitat Ende. Naja, seitdem Funkstille und nun zum ersten Geburtstag des Arcane-Flops sind wir kein bisschen schlauer. Wie gesagt, kaum noch jemand spielt das Ding. Kotaku hatte letztes Jahr im Sommer einen schönen Bericht über die kleine, eingeschworene Fangemeinde, die den Shooter immer noch mag und aktiv spielt und irgendwie cool findet. Bei Steam sehe ich gerade einen 24-Stunden-Peak von 60 Leuten gleichzeitig. Naja, ich weiß ja nicht. Für mich bleibt diese Story eigentlich nur eine irgendwie witzige Anekdote, auch wenn es fast schon fies ist, hier nochmal auf diesen Flop einzuprügeln. Aber es geht halt ja auch darum, dass uns hier Sachen verkauft wurden. Für teuer Geld, für harte Euros. Und diese Inhalte, diese Sachen, die fehlen halt bis heute, wo das Spiel kaum noch eine Community hat. Und das ist doch mal wieder ein wunderbares Lehrstück dafür, dass wir Spieleherstellern vielleicht nicht blind vertrauen sollten und dass es vielleicht naiv ist, ihnen die teuren Versionen samt der Versprechen irgendwelcher zukünftiger ungelegter Eier abzukaufen. Je länger ich das System Season Pass jetzt so beobachte, desto mehr feiere ich, wenn Entwickler stattdessen einfach irgendwann ein gutes Add-on veröffentlichen. Und zwar dann, wenn es fertig ist und ohne es vorab als Versprechen in irgendeine Edition zu packen. Nehmen wir ein anderes Microsoft-Spiel als Beispiel. Starfield. Das kam am 1. September letzten Jahres raus und wer naiv war, der kaufte gleich die teure Version mitsamt dem Versprechen einer Story-Erweiterung namens Shattered Space. Und der wird noch bis Herbst dieses Jahres auf dessen Release warten, denn so lange wird das noch dauern, das kam kürzlich raus. Will man das dann eigentlich noch spielen? Ist eine Erweiterung ein Jahr nach Release nicht irgendwie ein bisschen spät? Was, wenn man bereits das Gefühl hatte, mit Starfield durch zu sein? Wie ordnet sich der DLC dann ein? Nur dafür das Spiel nochmal runterladen und sich wieder einarbeiten? Lässt man es sein und hat dafür das nagende Gefühl, Geld verschwendet zu haben? Ich weiß es nicht. Wohl aber weiß ich, dass die Leute, die nur die Basisversion gekauft haben oder das Spiel halt nur via Game Pass gespielt hatten, diese Sorgen nicht haben. Genauso wenig wie die 200er IQ-Fraktion, die geduldig auf eine Komplettversion eines guten Spiels wartet und die dann auch noch in einem dicken Sale abgreift. Das sind die ganz Schlauen. Remedy. Alan Wake 2 noch nicht profitabel, Arbeiten an Control-Spielen beginnen. Ein paar kleinere Neuigkeiten gab es am 29. April in Form eines Finanzberichtes des finnischen Entwicklers Remedy, der aufs vergangene Quartal zurückblickt, das am 31. März endete. Und da gab es Licht wie auch Schatten. Positiv war, dass der Release des vielerorts gelobten Alan Wake 2 für ein langfristiges, dickes Umsatzplus gesorgt hat. Von 7 im Vorjahreszeitraum auf fast 11 Millionen Euro konnten die Umsätze gesteigert werden. Dennoch fuhr das Studio etwa 2,1 Millionen Euro Verluste ein. Der Grund hierfür ist der Rückkauf der Markenrechte von Control vom Publisher 505 Games. Insgesamt 17 Millionen wird Remedy hierfür insgesamt bezahlen, allerdings gestaffelt. Bislang gab Remedy bereits 3,8 Millionen Euro aus. Weitere Zahlungen folgen dann in der zweiten Jahreshälfte und Anfang 2025. Derweil hat das Studio inzwischen die vollen Rechte an Control erhalten und ist munter dabei, entsprechende Spiele zu produzieren. Project Condor, ein Mehrspieler-Shooter im Control-Universum, sei inzwischen in der finalen Produktionsphase samt ausführlicher Playtests. Control 2 hat die Proof-of-Concept-Phase hinter sich und wird in den kommenden Monaten produktionsbereit sein. Etwas weiter sind die Remakes von Max Payne 1 und 2, die bald in die volle Produktion gehen. Remedy ist also ein betriebsames Studio. Nur schade, dass Alan Wake 2 bislang keinen Gewinn machte. CEO Tero Virtala freut sich über 1,3 Millionen verkaufte Spiele und dass hier ein signifikanter Teil der Entwicklungs- und Marketingkosten wieder eingespielt wurde. Und das heißt halt gleichzeitig, dass es noch nicht die vollen Kosten wieder eingespielt hat. Ein halbes Jahr nach Release des Spiels, das übrigens für PC nur via Epic Games Store erhältlich ist. In der Investoren-Telefonkonferenz darauf angesprochen, wann es denn ein Steam-Release gäbe, wimmelt Virtala ab. Hierzu könne man derzeit nichts sagen. Das Spiel ist im Epic Games Store und man hoffe, PC-Spieler würden es dort finden. Tja, insgesamt sieht es aber ganz gut aus für das Team. Es hat Arbeit, es hat sich schön Projekte gestaffelt und es arbeitet nach wie vor unabhängig und im Eigenverlag. Man erwartet mehr Umsatz und eine Profitsteigerung im laufenden Jahr und man sondiere auch alle anderen Geschäftsmodelle. Möglich also, dass manche der nächsten Projekte wieder einen Publisher haben. Insgesamt keine schlechte Leistung angesichts der kriselnden Branche. Und ich denke, dass Alan Wake 2 im Epic Games Store, naja, dass es da weggesperrt ist, hat praktisch keine Alternative. Die Förderung durch Epic hat die Entwicklung im Eigenverlag erst ermöglicht und dafür ist der Titel wohl auf absehbare Zeit als PC-Version Epic-exklusiv. Die Finnen dürften gut mit dem Deal leben. Ich wünsche ihnen weiterhin ein gutes Händchen, denn in dieser schnelllebigen Branche kann sich der Wind auch leider echt schnell wieder drehen. Ready or Not-Entwickler Void Interactive gehackt, Quellcode entwendet. In diesem Frühjahr gab es ein böses Erwachen beim irischen Entwickler Void Interactive. Eine Ransom-Gruppierung hat mit einem Hacking-Angriff Zugriff auf über 4 Terabyte an Daten des Studios erhalten, über 2 Millionen Dateien insgesamt. Darunter befindet sich auch der komplette Source-Code von Ready or Not, einem von der SWAT-Reihe inspirierten Taktik-Shooter, der im Dezember für PC erschienen ist und der bei Steam ganz erfolgreich zu sein scheint. Die Ransom-Gruppierung erklärte das bereits im März, ein Statement von Void Interactive gab es aber erst, nachdem Insider Gaming darüber berichtete und dann auch nur sehr knapp. Keine Mitarbeiterdaten oder Userinformationen seien geleakt und der laufende Betrieb des Spiels sei nicht durch den Angriff beeinträchtigt. Spannend an der Geschichte, die Angreifer, die der Redakteur Mike Straw von Insider Gaming den ganzen Artikel über nicht beim Namen nennt, weil er sie nicht bewerben will, die zeigten ihm auch Spielszenen von internen Konsolenversionen des Spiels, das eigentlich bislang nur für PC erhältlich ist, was die Legitimität des Angriffs halt deutlich macht. Das ist ein harter Beweis. Insgesamt ist es jetzt keine große oder weltbewegende Story, aber gerade im Nachgang unseres Magazins Spezial zum Thema Ransomware und Hacking-Angriffe auf Spieleentwickler bin ich ziemlich dafür sensibilisiert, dass es jeden treffen kann, der digital arbeitet und dass eben auch kleine Studios nicht verschont werden. Und wenn wir schon bei kleineren Storys sind, ich hätte da noch eine schön schräge aus Japan. Japanische Polizei verhaftet Verkäufer gehackter Pokémon-Spielstände. Wie die japanischen Websites NHK sowie Asahi.com am 10. April berichteten, wurde am Vortag in der Provinz Kyoto ein 36-jähriger Mann verhaftet, der Spieldaten von Pokémon Karmesin und Purpur modifiziert und online seltene Pokémon zum Verkauf angeboten hat. Er nutzte wohl spezielle Tools, um Pokémon im Spiel so zu modifizieren, dass sie andere Fähigkeiten oder besonders seltene Ausformungen bekommen haben. Einzelne Pokémon verkaufte der Verdächtige zwischen Dezember 2022 bis März 2023 für bis zu 13.000 Yen, umgerechnet etwa 79 Euro. Er hatte aber auch Spardeals wie 6 Pokémon für nur 30 Euro im Angebot. Er nutzte für sein Verbrechen, also für die Abwicklung, eine Trading-Website für Ingame-Items und Charaktere. Der Mann hat sich für schuldig bekannt und erklärte, dass er damit seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Die Ermittlungen dauern noch an, die Polizei vermutet, dass er Tausende bis Zehntausende Euro damit gemacht hat. Durch das Editieren der Spieldaten hat der Mann gegen ein Gesetz verstoßen, das 2019 in Japan verabschiedet wurde und unfairen Wettbewerb verhindern soll. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, der kann mit einem Strafmaß von bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder bis zu 30.000 Euro oder beidem rechnen. IGN nimmt die Story dann auch noch zum Anlass und erinnert uns daran, dass die Popularität von Pokémon in Japan schon diverse Verbrecher zu allerlei illegalen Aktionen motiviert hat. So gab es 2021 den Fall eines Mannes in Tokio, der sich vom Dach eines 6-stöckigen Gebäudes abgeseilt hat, um 5 Uhr morgens ein Geschäft um Bargeld und Pokémon sowie Yu-Gi-Oh! Karten im Wert von etwas über 10.000 Euro zu berauben. Aufgrund von Kameraaufnahmen wurde er jedoch gefasst. Im Dezember 2022 gelang es Einbrechern, einen Laden im Tokioter Nerdviertel Akihabara um 60 seltene Karten im Wert von 60.000 Euro zu erleichtern. Und das war nur einer von 5 Pokémon-Einbrüchen binnen eines halben Jahres. Wohlgemerkt, da ging es um Pokémon-Karten. Ihr seht also, wo Leute einen Wert hineininterpretieren, da gibt es rasch auch Begehrlichkeiten, die auf illegalem Wege befriedigt werden. Kommen wir nun zum Abschluss der Sendung und damit zur feierlichen Verlesung der Release-Termine für die kommenden 2 Wochen. Es gibt da jede Menge Zeug in den nächsten Tagen, aber darunter fast nur schräge und kleine Indie-Titel oder nischigere AA-Releases. Ich find's irgendwie ganz cool, denn diesmal ist wirklich für jeden was dabei. Aufgrund der Fülle versuche ich diesmal, mich etwas kürzer zu fassen als sonst. Mal sehen, ob's gelingt, und wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Am 7. Mai kommt Heading Out für PC, ein weitestgehend in Schwarz-Weiß gehaltenes Game, in dem wir mit so einem US-Muscle-Car unterwegs sind und uns teils auch wilde Verfolgungsjagden liefern. Gleichzeitig ist Heading Out aber auch ein narrativ fokussiertes Visual Novel. Witzig. Am 8. Mai dann geht die isometrische Vampir-Survivor-Sandbox V-Rising in die Version 1.0 für PC, also raus aus dem Early Access und erscheint auch für PS5. Ist ein ganz nettes Spiel, hat halt diesen üblichen Basenbau und diesen Crafting-Gameplay-Loop, nur eben, dass der Tag-Nacht-Wechsel für unsere Spielfigur halt ein paar krassere Konsequenzen hat als bei anderen Titeln dieser Art. Dann hätten wir noch Gift für alle Plattformen, also nicht Kassengift, sondern das Geschenk auf Englisch, GIFT. Das ist ein Puzzle-Plattformer eines japanischen Indie-Studios, der aus der Ferne ein wenig an den 2,5D-Stil von Little Nightmares erinnert. Ihr versucht darin, einem sinkenden Luxuskreuzfahrtschiff zu entkommen. Das ist etwas niedlicher und heiterer gehalten als Little Nightmares, scheint aber auch durchaus seine düsteren Seiten zu haben. Und dann wäre am 8. Mai noch Indica, ein schön schräges und visuell sehr einprägsames Game, in dem sich eine Nonne in der Alternativversion des Russlands im frühen 19. Jahrhundert auf einen Selbstfindungstrip begibt, den Teufel an ihrer Seite. Das sieht toll aus, mit einer vornehmlich monochromen Grafik, das sieht teils aus wie Resident Evil, nur dass es keine Kämpfe, sondern Story-Rätsel und auch ein bisschen Horror gibt. Am 9. Mai dann erscheint Crow Country für PC, Xbox und PlayStation. Das ist ein grobkörniges ISO-Horrorspiel mit schön klobigen Polygonmodellen. Ihr erkundet darin einen Gruselvergnügungspark und das wirkt alles ganz wunderbar nostalgisch, wohlig, gruselig und befremdlich, als wäre das damals auf PS1 rausgekommen und wir haben es bis jetzt vergessen. Total witzig. Am 9. Mai dann kommt Animal Well für PC, Switch und PS5. Das ist ein Metroidvania, in dem ihr eine dunkle Höhlenwelt erkundet, die von allerlei Tieren bewohnt wird. Der Pixelstil mit viel leerem schwarzen Raum, der ist echt irgendwie ganz cool. Die Devs versprechen außerdem eine eher kleine Spielwelt, die dafür umso dichter ist. Dann wäre am 9. Mai noch Little Kitty Big City, ein heiteres Adventure, in dem wir eine Katze spielen, die in einer japanischen Stadt verloren gekommen ist, kommt für alle Plattformen und auch für Game Pass. Am 10. Mai verlässt das stark von Heroes of Might and Magic inspirierte Songs of Conquest die PC Early Access Phase. Jochen und Dom hatten hierzu auch schon eine Viertelstunde aufgenommen. Ist pixelig und halt sehr nah am Vorbild. Am 13. Mai dann noch The Land Beneath Us für alle Plattformen. Das ist ein Dungeon Crawler Roguelite, in dem man rundenbasiert von Dungeon Kachel zu Dungeon Kachel hüpft und damit so durch rot erleuchtete Kacheln signalisierten Angriffen von Gegnern ausweicht und selbst Gegner bekämpft. Man denke an Crypt of the Necrodancer, nur halt Zug um Zug mit Nachdenken dazwischen. Die Story ist irgendwas mit Kampfrobotern und walisischer Mythologie. Dann kommt am 13. Mai auch noch der gemütliche City Builder Fabledom aus dem PC Early Access raus. Auch hierzu haben wir mit unserem fabelhaften Dom bereits eine Viertelstunde aufgenommen. Und dann hätten wir am 13. Mai auch noch Homeworld 3 für PC. 21 Jahre nach dem zweiten Teil gibt es nun wieder Echtzeitstrategie im Weltraum. Das hat seine kleine Fangemeinde, ein gewisser Michael Graf dürfte sich sehr drüber freuen. Am 14. Mai hätten wir dann Athenian Rhapsody für PC. Laut Eigenbeschreibung ist das eine Souls-like platonische Dating-Sim mit Kampfsystem im Stil von Cooking Mama oder WarioWare. Sprich, ein Choose-Your-Own-Adventure-Action-Rollenspiel mit der Option, komplette Playthroughs mit Freunden zu tauschen. Ja, also da wisst ihr Bescheid. Gibt übrigens auch auf der Steam-Page verlinkten Spin-Off gratis, das wie eine Art Demo funktioniert. Dann noch am 14. Mai Neptunia Game Maker R Evolution, ein Spin-off der Hyper Dimension Neptunia-Reihe für PlayStation und Switch. Das ist ein sehr japanisches Action-Rollenspiel mit hohem Anteil an Anime-Waifus und viel Story mit diesen piepsigen Stimmen. Naja, ich hätte es hiermit erwähnt. Ebenfalls am 14. Mai die Anniversary Edition des hervorragenden Puzzle-Plattformers Braid, der einst 2008 so richtig begeistert hat. Die neue Edition hat eine schönere, komplett neu gemalte Grafik, eine Schubkarre neuer Puzzles und viele Stunden Regiekommentare der Entwickler. Dann kommt am 14. Mai auch noch das Roguelite Action Jump'n'Run The Rogue Prince of Persia für PC raus. Im Zeichentrick-Look bekommt Ubisofts bekannter Spielheld hier praktisch sein eigenes Dead Cells spendiert. Ja, warum auch nicht? Am 15. Mai das Echtzeitstrategiespiel Man of War 2 kommt für PC. Zweiter Weltkrieg, Ost- und Westfront will historisch einigermaßen akkurat sein und scheint sich eher an eine Hardcore-Nische zu wenden. Am 16. Mai dann Read Only Memories Neurodiver für alle Plattformen. Ein pixeliges Cyberpunk-Visual Novel, das aus der Ferne ganz charmant wirkt und dessen Vorgänger ganz gute Kritiken kassiert hat. Außerdem kommt am 16. Mai der Director's Cut von Ghost of Tsushima für PC, zusammen mit sanften Upgrades durchs Portstudio Nixes. Ich mochte das Samurai-Open-World-Spiel für PlayStation ja wirklich gerne. Mein Tipp, direkt auf schwer spielen, dann fordert es genau richtig. Dann hätten wir am 16. Mai auch noch den schrillen Ego-Shooter Robobeat für PC. Doch halt nein! Das ist ein Rhythmusspiel. Ihr ballert, springt und rutscht im Beat der Musik. Nicht das erste Spiel mit dieser Idee, aber warum auch nicht? Dann wäre am 16. Mai auch noch das von Annapurna gepublishte Lorelei and the Laser Eyes für PC und Switch. Und das Third-Person-Noir-Detektivspiel ist einfach nur weird. Dieser Grafikstil, diese Bilder, herrlich abgefahren. Und am 12. Mai gibt es dann auch noch was für die ganze Familie. My Little Pony, A Zephyr Heights Mystery kommt für alle Plattformen. Ha, das war der Paukenschlag zum Ende dieses Release-Ausblicks. Ich sehe da schön viel interessantes Zeug und vielleicht findet ihr da ja was. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn es ist ja nicht so, als ob wir gerade ohne Games dastehen, nicht wahr? Ich wünsche euch nun jedenfalls einen wunderbaren Mai, einen schönen Feiertag am kommenden Donnerstag und viel Spaß mit unseren Podcasts. Danke, dass ihr unser Projekt möglich macht und wir hören uns dann beim nächsten Magazin, wahrscheinlich kurz vorm Pfingstwochenende. Bis dahin.